Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Dazu begrüßt Sie an diesem bemerkenswerten Sonntag Jürgen zur Heide. Andrea Nahles ist Geschichte. Sie hat gemerkt, dass sie nicht mehr genügend Unterstützung hat, weder in der eigenen Partei noch in der Öffentlichkeit. Sie hat das Ganze vermutlich auch erst in dieser Woche so richtig gemerkt, denn sonst wären die Ereignisse der letzten Stunden nicht zu erklären. Wir werden sie in dieser Sendung, die im Übrigen länger als gewöhnlich ist, nämlich bis 19 Uhr gehen wird, ausführlich über die Chronologie des Tages und die Ereignisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln informieren. Und dann haben wir, und das ist nur ein Ausschnitt, noch das Folgende. Auf die Ereignisse werden wir reden, ein Interview haben mit Rainer Hoffmann, dem DGB-Vorsitzenden, dann die außenpolitischen Themen, die wir dann auch im zweiten Teil nach 18.40 Uhr beleuchten werden. Am Tempelberg hat es schwere Zusammenstöße gegeben. In Venedig ist ein Kreuzfahrtschiff mit einem Touristenboot zusammengestoßen. Wir ziehen eine Bilanz der Papstreise nach Rumänien. Und natürlich der Trump-Besuch in Großbritannien wirft seine Schatten voraus den Sport. Auch das haben wir natürlich alles in der Sendung. Der Hintergrund zu China um 18.40 Uhr entfällt leider. Das ist den aktuellen Ereignissen geschuldet. Und damit wollen wir auch beginnen. Fragen, wie ist denn dieser Tag abgelaufen, die Reaktionen darauf? Und da möchte ich zunächst reden mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Stefan Dietjen. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Zeide.
Dietjen, fangen wir doch an damit. Inzwischen hat es auch Reaktionen der Bundeskanzlerin gegeben, der CDU-Parteivorsitzenden auch. Ich fasse das mal in der Kurzfassung zusammen. Man möchte die Regierung fortsetzen. Viel mehr hat die Kanzlerin nicht gesagt. Oder habe ich jetzt was vergessen? Bitte schön.
Naja, die Statements, die wir von Angela Merkel kurz zuvor von Annegret Kramp-Karrenbauer gehört haben, die waren sehr kurz. Die Zusammenfassung ist richtig. Die Union präsentiert sich jetzt als Garantin von Stabilität in dieser Situation. In dieser Situation, wo Andrea Nahles, Sie haben das zitiert, gesagt hat, sie hat nicht mehr den nötigen Rückhalt zum Weitermachen in der eigenen Partei. Aber wo natürlich auch die Frage im Raum steht, hat Angela Merkel in dieser Koalition, in der SPD, noch den nötigen Rückhalt. Aber klar, Angela Merkel sagt, wir machen weiter. Ihre Erklärung im Kern, das, was Sie gesagt haben, wir stehen zur Großen Koalition. Aber sie hatte auch eine bemerkenswerte persönliche Note. Vielleicht schiebt man das auch mal voran zunächst. Sie hat Respekt für die Entscheidung von Andrea Nahles ausgedrückt. Das gehört so zum üblichen Repertoire der Erklärungen an einem solchen Tag. Sie hat von einer tiefgreifenden Entscheidung gesprochen für Andrea Nahles persönlich und für die SPD. Und sie hat auf die lange Zusammenarbeit zwischen den beiden hingewiesen. Nahles als Arbeits- und Sozialministerin im dritten Kabinett Angela Merkels von 2013 bis 2017, dann als Partei- und Fraktionsvorsitzende. Andrea Nahles, und das wird auch in den Worten von Angela Merkel nochmal deutlich, hat sich in dieser Zeit auch, und man muss vielleicht sagen, gerade bei den Unionsparteien, viel Respekt und Vertrauen erworben.
Es war immer absolut zuverlässig, was wir miteinander besprochen haben. Sie ist Sozialdemokratin mit Herzblut, das kann man sagen. Aber ich finde, sie ist auch ein feiner Charakter.
Ein feiner Charakter, sagt Angela Merkel. Da wird hörbar, die beiden, Angela Merkel und Andrea Nahles, haben persönlich gut zusammengearbeitet. Aber natürlich, Angela Merkel weiß, dieser Rücktritt erschüttert jetzt natürlich auch ihre Regierung. Und jetzt können wir auch nochmal das anhören, was sozusagen den Kern ihrer Botschaft ausgemacht hat. Die Botschaft, die CDU steht zu dieser Regierungskoalition.
Wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit und vor allen Dingen auch mit großem Verantwortungsbewusstsein. Denn die Themen, die wir zu lösen haben, liegen auf dem Tisch, sowohl in der Bundesrepublik Deutschland, hier bei uns zu Hause, als auch in Europa, als auch natürlich, wenn ich an die Situation in der Welt denke. Und in diesem Geiste werden wir weiterarbeiten.
Angela Merkel war das vor einer guten halben Stunde übrigens, auch das bemerkenswert, nicht im Bundeskanzleramt, sondern im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale der CDU, wo jetzt die Führungsgremien der Partei zusammensitzen.
Jetzt wagen Sie doch mal, Herr Dietjen, eine Prognose. Wie wird es denn weitergehen mit der Großen Koalition? Hört man schon irgendetwas hinter den verschlossenen Türen oder dringt da etwas raus oder ist das noch zu früh?
Was wir jetzt heute an diesem Tag erlebt haben, ist auf allen Seiten, sowohl bei der SPD als auch bei der Union, zunächst mal der Versuch, zumindest mittelfristig Stabilität in die Situation zu bringen. Wir werden das ja gleich in den Berichten auch über die SPD nochmal hören. Da versucht man jetzt Interimslösungen zu zimmern. Wir hören immer wieder Malu Dreyer, Die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz werde vorübergehend wohl in die Rolle der SPD-Vorsitzenden gehen, auch an der Fraktionsspitze. Möglicherweise zunächst mal eine Zwischenlösung von Rolf Mitzenich, dem SPD-Außenpolitiker und Bundestagsabgeordneten, ist da immer wieder die Rede gewesen. Also auf allen Seiten zunächst mal der Versuch zu verhindern, dass da jetzt vollkommen unkontrollierte Dynamiken außer Rand und Band geraten. Aber gleichzeitig natürlich überall die Frage, wie lange kann diese Koalition noch halten, und hörbar überall sicherlich die Vermutung, zu einer wirklichen Stabilität wird diese Koalition nach diesem Einschnitt nicht mehr zurückfinden.
Jetzt gehen wir nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück zur CDU. Da wollte man ja eigentlich auch ein paar kritische Dinge diskutieren, bezogen auf das Wahlergebnis, bezogen auf die verschiedenen Auftritte der Parteichefin. Vor der Zentrale, habe ich in den Agenturen gefunden, hat Greenpeace protestiert, mehr Klimaschutz. Das sind die Themen, die ja da besonders drängend sind. Inwieweit kommt man im Moment bei der CDU dazu, oder wird das natürlich alles jetzt gerade wieder überlagert?
Ja, das ist in der Tat so. Da sitzt man jetzt im Augenblick zu einer Sitzung der Führungsgremien, des Bundesvorstandes zusammen. Und wir haben noch vor wenigen Tagen erwartet, dass das zu fast einer Art Scherbengericht über die Parteivorsitzende werden könnte, die massiv auch innerparteilich in der Kritik stand. Die Organisation des Adenauer Hauses, der Parteiführung, stand in der Kritik im Umgang etwa mit den Themen der Digitalpolitik und dem Rezo-Video. Da hat es schwere Pannen gegeben. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte nach der Europawahl Fehler eingestanden. Also da wäre sie im Moment unter Feuer gestanden, und insofern rettet ihr diese Entscheidung von Andrea Nahles am heutigen Tag im Augenblick zunächst mal die CDU-Vorsitzende. Denn in der jetzigen Situation ist die Partei natürlich zunächst mal dazu gezwungen, sich hinter ihrer Vorsitzenden zusammenzuscharen.
Auf der anderen Seite kommt dann natürlich genau die Frage, das lenkt wieder von den eigenen Schwächen möglicherweise ab. Jeder wird wissen, dass das immer nur eine begrenzte Zeit funktioniert, zumal in solchen Zeiten, oder?
Ja, die Erschütterung, das Beben, das wird noch lange spürbar sein, was auch immer jetzt passiert. Und natürlich weiß man auch in der CDU, trotz aller Beteuerungen, wir wollen in der Regierung bleiben, wir wollen diese Koalition fortsetzen, dass das jetzt eine Situation ist, in der die SPD zunächst mal nicht nur über ihre neue Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende entscheiden wird, sondern in der es wahrscheinlich ist, dass die SPD jetzt auch die ja eigentlich für den Herbst angekündigte Revision der Koalition vorzieht. Wird, also den Moment, wo die Partei dann möglicherweise auf einem Parteitag entscheiden wird, ob sie überhaupt in dieser Regierung noch weiter mitarbeiten will oder sich vorzeitig daraus zurückzieht. Und insofern ist das Wort, das heute immer wieder die Runde gemacht hat, natürlich auch das Wort von Neuwahlen.
Das waren erste Informationen und Einschätzungen zu diesem Thema von Stefan Dädchen. Wir werden uns natürlich in der nachfolgenden Sendung noch speziell auch mit der SPD beschäftigen. Jetzt auch zunächst wollen wir nämlich zurückschauen. Andrea Nahles, Ihre Zeit als SPD-Chefin, besonders lang ist sie nicht gewesen, und viele Dinge fallen auf, vor allen Dingen bestimmte Sprüche, bestimmte Worte. Genau das ist vielleicht auch das Problem gewesen. Ein Rückblick von Frank Capellan.
Andrea Nahles ist die Architektin der Großen Koalition. Nur ihrem Redetalent ist es zu verdanken, dass eine missmutige SPD nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen ein drittes Mal in ein verhasstes Bündnis mit der Union geht. Auf dem Parteitag in Bonn im Januar 2018 dreht Nahles das Blatt, als sie die SPD davor warnt, sich der Regierungsverantwortung zu entziehen.
Und soll ich euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger runter machen? Die zeigen uns einen Vogel. Was sagen die dann? Die zeigen uns einen Vogel. Und wisst ihr auch warum? Werden die Bürgerinnen und Bürger dann sagen, ach, die SPD, die macht jetzt nur noch Politik, wenn sie die absolute Mehrheit bekommt.
Doch Nahles eckt an. Ihre Art missfällt vielen im Land. Das zeigt sich schon gleich nach der Bundestagswahl, als sie noch glaubt, ihre Partei als Fraktionschefin in die Opposition zu führen. Im Spaß erklärt die ehemalige Arbeitsministerin ihren früheren Unionskollegen im Kabinett damals den Krieg.
Und ab morgen kriegen sie in die Fresse.
So etwas sagt man nicht, heißt es an der Basis. Zu überdreht, zu flapsig, manchmal auch peinlich, lautet das Urteil vieler Sozialdemokraten. Sie verweisen auf Redepassagen wie diese.
Aber die SPD wird gebraut. Beci, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Beci, sage ich dazu nur.
Dass sie auf dem Wiesbadener Parteitag im April 2018 nur 2/3 der SPD-Mitglieder hinter sich versammeln kann, als sie als erste Frau an die Spitze der SPD gewählt wird, liegt aber vor allem an ihrem Koalitionskurs. Juso-Chef Kevin Kühnert unterliegt knapp mit seiner No-GroKo-Kampagne. Mit der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange findet sich erstmals eine Gegenkandidatin. Nahles aber steht am Ende für einen neuen Anlauf zum Regieren.
Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite. Alles andere kann ich euch nicht versprechen. Ich weiß auch nicht, ob wir dann 100% von dem, was wir gerne wollen, nach Hause holen. Nein, das werden wir wahrscheinlich auch dann nicht. Aber wir werden verhandeln und wir werden weitere gute Sachen rausholen.
Sie kann Erfolge vorweisen, Parität in der Krankenversicherung, Stärkung von Kitas und Schulen durch eine Grundgesetzänderung. Die SPD zeigt in vielen Punkten ihre Handschrift im Berliner Bündnis. Und die erste Frau an den Spitzen der SPD vermag es, sich von der Agenda-Politik Gerhard Schröders loszusagen. In den Augen vieler Genossen bis heute Ursache allen Übels.
Die Menschen brauchen einen freundlichen, einen zugewandten, einen echten Sozialstaat. Wir werden Hartz IV hinter uns lassen.
Den Niedergang der SPD kann sie dennoch nicht stoppen. Ihr unterlaufen handwerkliche Fehler. In der Affäre um Hans-Georg Maaßen lässt sie sich von der Union zunächst über den Tisch ziehen. Als sie der Beförderung des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten zustimmt, schon damals steht die Koalition auf der Kippe.
Die drei Parteivorsitzenden haben eine Entscheidung getroffen, die auf breites Unverständnis in der Bevölkerung gestoßen ist. Wir haben nicht Vertrauen geschaffen, sondern wir haben Vertrauen verloren. Wir haben uns alle drei geirrt.
Aber auch inhaltlich setzt sie falsche Akzente. In der Klimapolitik warnt sie davor, den Grünen hinterherzulaufen. Die eigene Umweltministerin lässt Nahles allzu oft im Regen stehen. In Sachen Klimaschutzgesetz und Kohleausstieg bleibt die SPD hinter den Erwartungen vieler Wähler zurück. Als sich die Quittung bei Europa- und Bremenwahl abzeichnet, machen Putschgerüchte die Runde.
Die Verantwortung, die ich habe, die spüre ich, die will ich aber auch ausfüllen.
Betont Andrea Nahles zunächst am Tag nach der schlimmsten Wahlniederlage der SPD seit Kriegsende. Doch schon Stunden später setzt sie auf die Flucht nach vorn. Per ZDF-Interview kündigt sie die Vertrauensfrage an und zieht ihre für September geplante Wiederwahl als Fraktionschefin auf den kommenden Dienstag vor.
Dann sollen all diejenigen, die glauben, dass sie einen anderen Weg gehen wollen, sich aber auch dann hinstellen und sagen, ich kandidiere.
Doch offensichtlich hat sich die Vorsitzende verzockt. Sie wollte Klarheit schaffen, hoffte, ihre Gegner zur Ruhe bringen zu können. Am Mittwoch war sie noch fest entschlossen, sich der Wahl zu stellen. Viele Telefonate haben ihr seither aber offensichtlich gezeigt, wie groß die Gefahr sein könnte, am Dienstag durchzufallen und keine Mehrheit mehr hinter sich bringen zu können. Diese Blamage wollte sich die temperamentvolle 48-Jährige aus der Vulkaneifel ersparen. An einem Sonntagmorgen um kurz vor 10 endet die kurze Ära der ersten Frau an der Spitze der deutschen Sozialdemokratie. Andrea Nahles kündigt ihren vollständigen Rückzug aus der Politik an. Wieder einmal versinkt die SPD im Chaos. Nahles löst ein politisches Beben aus, das zum baldigen Ende der Koalition in Berlin führen könnte.
Das war der Kollege Frank Capellan, mit dem wir gleich noch weiter bereden werden, wie es denn bei der SPD weitergehen könnte. Vorher wollen wir aber nochmal die Reaktionen einfangen. Und natürlich gibt es viele dieser Reaktionen übrigens auch. Und ich finde erstaunlich viele Reaktionen des Bedauerns. Manch einer, der oder die aus der Kulisse gegen Andrea Nahles geschossen und ihre offenkundigen Schwächen dargestellt hat, weint heute Krokodilstränen. Katharina Hamberger hat sie eingefangen.
Fast alle Reaktionen von Seiten der Opposition auf Nahles Rücktrittsankündigung haben eines gemeinsam. Es sind keine Worte der Häme, stattdessen Worte der Anerkennung. Er wolle Andrea Nahles seinen Respekt und seine Hochachtung ausdrücken, sagte linken Fraktionschef Dietmar Bartsch. Gleichzeitig meinte er aber auch, es sei nun Zeit für Neuwahlen.
Die ehemals große Koalition bewegt sich im Chaos. Was bei der Union passieren wird, weiß niemand. Wie es bei der SPD weitergeht, weiß niemand. Ich glaube, eine faire Lösung wäre jetzt, die Wählerinnen und Wähler zu befragen.
FDP-Chef Christian Lindner äußerte sich bislang nur auf Twitter. Vor Andrea Nahles habe er Respekt, sie sei eine ehrliche und kompetente Politikerin. Der Umgang mit ihr sollte alle in Politik und Medien zum Nachdenken bringen, so der Fraktionschef der Liberalen. Nahles Rücktritt beantworte keine Kursfrage der SPD, sondern beschere nur eine instabile Regierung. Von der grünen Parteispitze hingegen bislang eher Zurückhaltendes. Respekt, dass Andrea Nahles hier eine klare Entscheidung trifft, twitterte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock. Und weiter, wir hoffen, dass die SPD rasch ihre Personalfragen klärt und sich dann mit neuer Kraft auf ihre Aufgaben konzentrieren kann. Auch die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, reagierte auf Twitter auf den Rücktritt von Nahles. Worte des Respekts, wie man sie von den übrigen Oppositionsparteien hört, fehlen jedoch. So schrieb Weidel, nicht nur die SPD befinde sich in Auflösung, auch die GroKo wandle nur noch als Untoter über die politische Bühne. Tag für Tag fielen mehr und mehr Glieder von ihr ab, so Weidel. Worte des Dankes hingegen kamen vom Koalitionspartner.
Die Zusammenarbeit, die war nicht immer konfliktfrei, es wurde hart gerungen. Aber es war immer fair, auf ihr Wort war Verlass und es war menschlich angenehm.
Insofern bedauere er ihren Rücktritt, sagte Ralf Brinkhaus, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Er schließt sich dem Kurs der Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer und Kanzlerin Merkel an.
Wir sind fest entschlossen, die Große Koalition fortzusetzen, weil dieses Land Stabilität braucht. Wir brauchen Stabilität, weil wir in den nächsten Monaten wichtige Fragen zu klären haben. Wir müssen den kompletten personellen Set und nicht nur den personellen, sondern auch die inhaltliche Ausrichtung von Europa in den nächsten 3 Monaten beschließen. Wir haben wichtige außenpolitische Fragen zu klären. Wir haben wichtige Fragen hier in Deutschland innenpolitische zu klären. Und wir sind in einer Situation, wo die wirtschaftliche Situation nicht mehr so ist wie vor einem halben Jahr.
Man gehe davon aus, dass die SPD sich sowohl beim Partei- als auch beim Fraktionsvorsitz ganz schnell neu aufstellen werde, so Brinkhaus weiter. Die Union dürfte bei ihrem Kurs auch die Landtagswahlen im Herbst in Thüringen, Brandenburg und Sachsen im Blick haben. Von dort kommen jedoch unterschiedliche Signale von CDU-Seite. So sagte Thüringens Landesvorsitzender Mike Moring, Zitat, wir haben eine Verantwortung in dieser Koalition, wir sind in der Verantwortung bis 2021. Er glaube, so Moring, die Koalition sei gut beraten, diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Anders sieht es Ingo Senftleben, Landesvorsitzender in Brandenburg. Er sagte der Bild-Zeitung, mit einer wankenden SPD, die ihren Kurs nicht geklärt habe, sei die Koalition kaum fortzuführen. Die SPD und die Große Koalition insgesamt seien zur Belastung für die Union geworden. Das sieht man in der CSU nicht zu, sondern appelliert, wie auch die CDU-Chefin und die Kanzlerin, an die SPD, weiter in der Großen Koalition zu bleiben. Den Rückzug von Andrea Nahles bedauere er ausdrücklich und nehme ihn mit großem Respekt zur Kenntnis, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Von der SPD erwarte er jetzt ein klares Bekenntnis zur Koalition. CSU-Parteichef Markus Söder sagte der dpa, die Christsozialen erwarteten, dass die SPD dazu beitrage, dass Deutschland eine stabile Regierung behalte. Auch er drückte seinen Respekt für Nahles aus. Alle Augen richten sich nun auf die Sozialdemokraten. In deren Reihen gibt es auch diejenigen, die den Rücktritt Nahles als Chance sehen, die Große Koalition zu beenden. So sagte Harald Christ, Mittelstandsbeauftragter der SPD, dem Sender NTV.
Die Ergebnisse der Großen Koalition können sich sehen lassen, aber es kommt bei den Wählerinnen und Wählern nicht an. Und da muss man konsequenterweise auch diese Diskussion um die Entscheidung vorziehen, mit offenem Ergebnis, aber auch mit der Konsequenz, die sein kann, die Große Koalition zu beenden.
So Christ. Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert, der als GroKo-Gegner bekannt ist, ging genau darauf heute nicht ein. Er twitterte, es beginne mit einer einfachen Feststellung, wer mit dem Versprechen nach Gerechtigkeit und Solidarität nun einen neuen Aufbruch wagen wolle, der, Zitat, darf nie, nie wieder so miteinander umgehen, wie wir das in den letzten Wochen getan haben. Ich schäme mich dafür, so Kühnert wörtlich.
Das war Katharina Hamberger mit den Reaktionen. Wir wollen das Ganze nochmal wägen, was heute im Laufe des Tages passiert ist. Der Kollege Frank Capellan ist uns jetzt aus dem Berliner Hauptstadtstudio zugeschaltet. Erst einmal schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Zuheide.
Beginnen wir mal noch mit Andrea Nahles, nochmal einen Rückblick. Ich würde im Moment Ihre Haltung oder Ihre Reaktion heute so zusammenfassen. Sie hat gemerkt, dass die alten Machtspiele nicht mehr funktionieren. Ist das eine zutreffende Beschreibung?
Naja, sie hat ja oft genug mitgemacht bei diesen Machtspielchen. Also sie hat als Juso-Chefin hat sie am Sturz von Rudolf Scharping vor vielen, vielen Jahren beigetragen. Parteitag in Mannheim. Sie hat dafür gesorgt, dass Franz Müntefering in den Rücktritt gedrängt wurde, weil sie dessen Generalsekretär Wasserhöfe, also den Wunschkandidaten, nicht mittragen wollte. Also sie weiß sehr wohl, wie das Geschäft läuft in Berlin, wie es früher lief in Bonn. Und sie hat sich einfach verkalkuliert. Sie hat offenbar geglaubt, sie könnte eine Mehrheit hinter sich versammeln bei dieser vorgezogenen errungenen Wiederwahl zum Fraktionsvorsitz am kommenden Dienstag und musste dann in den vergangenen Tagen doch feststellen, wie sehr der Rückhalt bröckelte und wie klar man ihr dann auch ins Gesicht gesagt hatte, es geht nicht mehr weiter mit dir, wir brauchen einen Neuanfang.
Auf der anderen Seite, wenn ich diese ganzen Reaktionen höre und was wir da lesen aus dieser Fraktionssitzung, da ist ja mal das ausgesprochen worden, was viele Menschen so empfinden. Also mich irritiert immer wieder, dass es offensichtlich in politischen Blasen eine solche Diskrepanz zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Realität geben kann. Ich glaube, damit haben wir es auch zu tun, oder?
Ja, in der Tat. Da treffen Sie natürlich einen Punkt. Da wurde Tacheles geredet in der Sondersitzung der Bundestagsfraktion am vergangenen Mittwoch. Da wurde auch Tacheles geredet seitens vieler aus der Partei, die nicht der Fraktion angehören und die gesagt haben, es geht hier nicht nur um die Fraktion, es geht auch um den Parteivorsitz. Allerdings wurde da vieles in einem Ton gesagt, der auch durchaus verletzend war. Also der schärfste Kritiker war ja immer schon Florian Post aus Bayern, der dann gesagt hat, du darfst, Andrea Nahles, du darfst die Partei nicht in Geiselhaft nehmen, nur weil es dein Kindheitstraum war, einmal an die Spitze der SPD zu kommen. Sascha Rabe aus Hessen, der hat Olaf Scholz angegriffen. Du wirst als eiskalter Technokrat wahrgenommen. All das wollte man offenbar nicht, dass das so an die Öffentlichkeit geht. Und das meint, glaube ich, auch Kevin Kühnert mit dem, was er da sagte. Dieser Umgang, das darf sich nicht fortsetzen. Und das hat dann auch Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, heute Abend aufgegriffen und hat eben diesen Umgang, wir hören das gleich miteinander, scharf kritisiert.
Ich bin es leid, dass die politische Kultur so ist, wie wir sie die letzten Tage erlebt haben. Da waren Äußerungen, die ich nicht in der Öffentlichkeit lesen will, die ich nicht in Fraktionssitzungen hören will. Und da wird drüber zu reden sein, wie in der Partei miteinander umgegangen wurde. Und ich, genau wie viele tausende andere in der Partei, waren erschrocken über manches, was zu lesen und zu hören war.
Und ganz deutlich hat sich da auch der ehemalige Vorsitzende und frühere Außenminister Sigmar Gabriel geäußert. Der hat gesagt, man müsse die Partei nun entgiften. Da sagen viele in der SPD, aber gerade er habe doch zur Vergiftung des Klimas beigetragen. Und es gehört eben auch zur Wahrheit, dass Sigmar Gabriel nicht verwunden hat, nie verwunden hat, dass Andrea Nahles ihn vor einem Jahr nicht wieder ins Kabinett geholt hat und dass vieles, was er nun zu sagen hatte, zum Zustand der SPD als Schlaubergerei und Besserwisserei verstanden wurde.
Wobei das immer nur nach meiner Beobachtung die eine Seite der Medaille ist, die andere ist. Ich glaube, Sie haben es ja auch in Ihrem Bericht vorhin sehr deutlich gemacht. Sie hat einfach zu viele Auftritte gehabt, die ja in der Öffentlichkeit eher als peinlich empfunden worden sind und als nicht würdig einer SPD-Vorsitzenden. Ich glaube, diesen Teil darf man dann auch nicht weglassen, wenn man sicherlich akzeptiert, dass ein Teil der Kritik so gewesen ist, wie Sie es gerade geschildert haben und dass das nicht geht. Aber man muss ja auch die Dinge ansprechen können, wie sie sind. Und offensichtlich hat die SPD davor etwas mehr als einem Jahr eine Fehlentscheidung getroffen.
Ja, in der Tat. Also das habe ich ja auch immer wieder gehört, wenn ich mich bei Bundestagsabgeordneten, aber auch an der sogenannten SPD-Basis umgehört habe. Da waren dann viele, die gesagt haben, das ist zum Fremdschämen, das geht nicht, ätschi-bätschi, sowas wollen wir nicht hören.
Zum Beispiel,
jetzt kriegen sie in die Fresse. Das waren alles Zitate, das waren Auftritte bis hin zum Wahlkampfabschluss in Bremen in der vergangenen Woche, wo sie da wild mit den Armen rudernd sagte, ich liebe nicht Bremen, aber ich liebe Carsten Sieling und er soll weiter Bürgermeister werden. Aber wichtiger ist meines Erachtens auch, dass sie auch inhaltliche Fehler gemacht hat. Auch das hatte ich ja angesprochen, dass sie zu sehr verkannt hat, welche Bedeutung die Klimapolitik spielt. Und das umso mehr, da ja die SPD nun mal die Umweltministerin, eine enge Vertraute übrigens von Andrea Nahles, Svenja Schulze, stellt. Und da hat sie dieser Vertrauten eben auch nicht den nötigen Rückenwind gegeben, hat immer wieder gesagt, wir müssen beim Kohleausstieg etwa auf die Kohlekumpel in der Lausitz schauen, wir dürfen nicht zu sehr den Grünen hinterherlaufen, aber dass das gerade für die jüngeren Wähler ein ganz großes Thema war und die hat die SPD ja nahezu komplett verloren, das hat Andrea Nahles, glaube ich, zu spät erkannt.
Wir haben jetzt gar nicht mehr so ganz viel Zeit, aber ich will dennoch die Frage stellen, die Zeit nehmen wir uns, bitteschön, Herr Kapellan. Sie haben gerade die jüngere Generation angesprochen. Was ist denn bitte mit der jüngeren Generation in der SPD? Ich denke an Landesvorsitzende aus Nordrhein-Westfalen und andere. Müssten die nicht sagen, so Scholz, Nahles, alle, ihr habt gezeigt, dass es nicht geht, Gabriel und Schulz, bitteschön, mit eingerechnet. Wir müssen es jetzt machen. So, kommen die denn?
sagen ja auch manche jetzt, dass man komplett abrechnen müsste, dass man dass das Präsidium komplett zurücktreten müsste. Die Zeit der alten Herren, das hören wir immer wieder von Olaf Scholz, von Martin Schulz, von Sigmar Gabriel, die ist endgültig vorbei. Und man versucht jetzt Zeit zu gewinnen. Malu Dreyer, die wird wohl jetzt die Interimsvorsitzende werden. Ich möchte sie gerne nochmal einspielen. Die hat nämlich heute betont, wir dürfen jetzt nicht überreagieren. Wir müssen erstmal beraten. Man sitzt gerade im Willy-Brandt-Haus zusammen mit der engeren Parteiführung, wird das morgen im Vorstand tun. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, sie ist angeschlagen durch ihre Krankheit. Viele hätten sie schon vor einem Jahr gerne als SPD-Chefin gesehen. Das wird sie nicht machen, aber sie wird wohl erst einmal nun die SPD in einen Sonderparteitag führen. Sie meinte Folgendes.
Die Lage ist tatsächlich sehr, sehr ernst gerade. Und wir sind uns dieser Lage sehr bewusst. Und deshalb ist es mir auch wichtig, noch mal deutlich zu sagen, dass wir keine Entscheidung jetzt übers Knie brechen, sondern dass wir uns einfach beratschlagen werden, wie es weitergeht. Wichtig ist trotzdem das Signal, dass diese Partei nicht führungslos ist. Wir sind als Stellvertreter gewählt, auch als Vorstand gewählt, um deutlich zu machen, ja, es geht natürlich weiter mit der SPD und wir werden auch Wege finden, um aus dieser ernsten Lage herauszukommen.
Also jetzt werden viele Namen genannt, Manuela Schwesig beispielsweise wird genannt, aber ich glaube, man muss jetzt ganz neu denken in der SPD. Auch Kevin Kühnert, der JUSO-Vorsitzende, ist immer wieder mal genannt worden, weil er nämlich für einen wirklich kompletten Neuanfang stehen würde, die junge Generation vertritt. Und was die Fraktion angeht, ich glaube, die Wahl wird am Dienstag nun nicht stattfinden. Rolf Mützenich wird als Dienstältester erstmal übernehmen und man wird die Wahl dann vertagen.
Wir führen noch etliche Gespräche, das weiß ich. Ich bedanke mich bis hierhin bei Frank Capellan für Einschätzungen und Informationen. Wir machen nahtlos weiter. Eine Minute zu spät, aber die Kollegin wird mir das nachsehen. Sie ist bei mir. Astrid Ravol hat einen Sport. Bitteschön.
Seit mehr als 2 Jahren ist der Deutschlandachter das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes ungeschlagen. Entsprechend klar war dann auch die Zielsetzung für das Regattarennen auf dem Luzerner Rotsee und die lautete EM-Sieg. Der gelang eindrucksvoll und mehr noch, schildert Jan Dittjogeit.
Der Deutschlandachter bleibt das Maß aller Dinge. Die Crew um Schlagmann Hannes Utzig siegte souverän im EM-Finale vor Großbritannien und den Niederlanden. Damit setzt das DRV-Flaggschiff seine beeindruckende Siegesserie fort. Es war nicht nur der 7. EM-Titel in Folge. Der Deutschlandachter ist nun weiterhin seit den Olympischen Spielen 2016 in Finalrennen ungeschlagen. Zuvor hatte bereits einer Fahrer Oliver Zeitler Gold geholt. Der 22-jährige Ingolstädter gewann ein dramatisches Finale und sicherte sich seine erste Medaille bei einer internationalen Meisterschaft. Insgesamt präsentierte sich der Deutsche Ruderverband in Topform. Auf dem Rotsee gab es für den DRV 5-mal Gold und 1-mal Bronze. Neben dem Achter und dem Einer holten der leichte Männer-Doppelzweier, der Frauen-Doppelvierer und der Frauen-Doppelzweier die EM-Titel.
Achterschlagmann Hannes Utzig ist übrigens gleich in der ausführlichen Sport am Sonntag-Sendung bei uns live im Interview zu hören. Und bei den Slalomkanuten, da stand heute auch das Europameisterschaftsfinale in Frankreich an. Dabei aber rechneten sich die deutschen Starter aus gutem Grund keine großen Chancen aus. Andreas Hönig.
Gerade so auf dem letzten Platz hatte sich Hannes Aigner noch für das Finale im Kajak-Einer qualifiziert. Und auch im Endlauf konnte der Augsburger nicht mit den Besten mithalten, sammelte 4 Strafsekunden ein und landete schließlich auf Platz 13. Den Titel holte der Tscheche Vid Pšindiš. Ohne Medaille blieb auch das deutsche Team im Kanadier einer der Frauen. Andrea Herzog fuhr als einzige Finalistin auf Platz 8. Die Abiturientin aus Leipzig kam mit nur einer Torberührung zwar sauber durch den Kurs, hatte am Ende aber dennoch über 40 Sekunden Rückstand auf die neue Europameisterin Mallory Franklin aus England. Der Deutsche Kanuverband hatte sich nicht gezielt auf die EM in Po vorbereitet und beendet die Europameisterschaften ohne Titel, aber mit 2 Einzel- und 3 Teammedaillen.
Bei den French Open in Paris stehen die ersten Viertelfinalisten dieses Grand-Slam-Tennisturniers fest. Guido Ringel.
Roger Federer und Rafael Nadal haben jeweils das Viertelfinale in Paris erreicht und das jeweils in überzeugender Manier. Federer siegte dabei am Sonntag gegen Leonardo Mayer. Der Argentinier war praktisch nie in der Lage, den großen Federer aus dem Rhythmus zu bringen. Zu viele leichte Fehler. 3 schnelle Sätze und der Schweizer war durch. Etwas länger dauerte die Partie von Rafael Nadal. Auch der hatte einen Argentinier als Gegner, aber den etwas schwereren mit Juan Ignacio Londero. Der 25-Jährige spielte gut mit, hielt auch oft das hohe Tempo von Nadal, musste aber letztlich doch passen. Nadals Tennis auf Sand ist auch in diesem Jahr bislang in Paris unwiderstehlich.
Mit deutlichem Vorsprung gewinnt Richard Carapaz als erster Radprofi aus Ecuador den Giro d'Italia. Auch der deutsche Meister Pascal Ackermann hatte Grund zum Jubeln, berichtet Peter Sänger.
Den Giro d'Italia gibt es seit 1909, aber Noch nie kam der beste Sprinter aus Deutschland, bis heute. Denn Pascal Ackermann vom Team Bora Hansgrohe gewinnt gleich bei seinem Debüt das violette Trikot. Zwei Etappensiege sowie viele Top-Platzierungen bringen ihm am Ende 226 Zähler und somit 13 Punkte Vorsprung auf den Franzosen Arnaud Demar. Die letzte Etappe, ein Einzelzeitfahren in Verona über 17 Kilometer, gewinnt der US-Amerikaner Chad Hager. Der Gesamtsieg geht nach 21 Etappen über mehr als 3.500 Kilometer an Richard Carapaz aus Ecuador. Auch eine Premiere.
Und zum Auftakt der Halbfinal-Playoff-Serie verlieren die Oldenburger Basketballer mit 93-100 gegen Berlin. Die zweite Partie läuft aktuell. Zwischen Bayern München und Rasterfechter steht es 49-40. Das Endergebnis liefern wir dann in der Sport am Sonntag-Sendung nachher nach.
Dankeschön, das war die Kollegin Astrid Ravol. Danke für den Sport. Wir hören danach den Rest von Ihnen. Wir machen weiter, nicht mit dem Hintergrund, wie wir Ihnen das vorhin schon gesagt haben, der fällt heute aus. Aufgrund der aktuellen Ereignisse schauen wir nicht nach China, 30 Jahre nach dem Tiananmen-Massaker, sondern wir machen weiter und fragen uns, was passiert denn bei der SPD, was passiert in der Großen Koalition und was passiert in der Politik in Berlin. Wir werden gleich reden, unter anderem mit Rainer Hoffmann, dem DGB-Vorsitzenden, aber zunächst wollen wir Rudolf Dressler hören, der hat sich heute schon im Deutschlandfunk geäußert.
Das ganze Dilemma ist angefangen, als die SPD sich gegen den Rat vieler entschieden hat, wieder in die Große Koalition zu gehen. Und wir kommen jetzt zu einem Zeitpunkt mit dieser Tatsache in ein Dilemma, welches nicht ungünstiger für die SPD sein kann.
Das war eine eindeutige Haltung von Rudolf Dressler. Er war immer schon gegen die Große Koalition und sagt, das war einer der Gründe. Über all das wollen wir reden. Was passiert in Berlin? Was passiert mit der Bundesregierung? Möchte ich besprechen mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann. Schönen guten Abend, Herr Hoffmann.
Einen wunderschönen guten Abend, Herr Zeide.
Herr Hoffmann, raus aus der Großen Koalition oder wird die Große Koalition brechen? Das sind fast zwei Fragen. Suchen Sie sich eine der beiden aus.
Nein, ich denke, man sollte erstmal Ruhe bewahren und von einem Koalitionsbruch würde ich zurzeit überhaupt nicht ausgehen. Die SPD ist in einer schwierigen Situation. Die Entscheidung von Andrea Nahles verdient großen Respekt. Ich finde, die Partei darf sich nun nicht weiter zersägen. Die personelle Selbstzerfleischung, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, muss beendet werden und es muss wieder darauf geachtet werden, was sind eigentlich die Herausforderungen für Politik und wie kann die SPD wieder Glaubwürdigkeit bei den Menschen erzeugen, die ihre gute Arbeit in den letzten Wochen dann auch würdigt.
Jetzt machen wir mal drei Schritte. Wir ziehen eine Bilanz der Großen Koalition, die Herausforderungen Deutschlands. Zum Schluss reden wir noch mal kurz über die SPD. Wie ziehen Sie die Bilanz der Großen Koalition bisher aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
Aus Sicht der Gewerkschaften ist es durchaus eine positive Bilanz, die zu ziehen ist. Wir müssen daran erinnern, auch nochmal bei dieser Gelegenheit, dass die SPD ja nicht ganz freiwillig in diese Große Koalition gegangen ist, sondern aufgrund der Tatsache, dass sich die FDP ihrer Verantwortung entzogen hat, die SPD dann Verantwortung übernommen hat. Und viele Projekte sind umgesetzt worden in der Großen Koalition, die eine eindeutig sozialdemokratische Handschrift tragen. Viele Forderungen von den Gewerkschaften wurden aufgegriffen. Da wurde nicht alles eins zu eins umgesetzt. Das ist in Demokratien so, dass man von Kompromissen lebt, aber es wurde ein erster Kompromiss erzielt, beispielsweise, dass die Renten in diesem Lande für Millionen von Rentnern stabilisiert werden, nicht weiter auf Talfahrt gehen. Es wurde die Parität wiederhergestellt, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber die gleichen Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung bezahlen. Es wurde Schluss gemacht mit dem Unsinnen bei den Paketdienstleistern, die zu unmenschlichen Bedingungen ihre Arbeit verrichtet haben, wo jetzt eine Nachunternehmerhaftung eingeführt wird. Wir haben das Gute-Kita-Gesetz, viele andere Maßnahmen, die Mindestausbildungsvergütung ist auf den Weg gebracht. Also die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen und das sind alles Vorhaben, die ohne eine Beteiligung der SPD an der Regierung kaum vorstellbar gewesen wären.
Nur Herr Hoffmann, wenn das alles so toll ist, wie Sie das gerade schildern, dann fragt man sich natürlich, wie kommen solche Wahlergebnisse zustande? Dann entweder, wenn die Inhalte richtig waren, dann passen die Personen nicht. Dann war es wichtig, dass Frau Nahles weggeht. Ich mache da mal jetzt einen harten Deckel drauf.
Ja, natürlich hat Politik Politik immer auch ganz viel mit Personen zu tun. Und ich glaube, das, wo die SPD nach wie vor darunter leidet, ist, dass sie ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Sie hat gute Arbeit gemacht aus Sicht der Gewerkschaften. Das ist bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere bei den Wählern, nicht angekommen. Das Wahlergebnis jetzt am 26. Mai zu den Europawahlen war erschreckend. Hier hätte ich mir auch eine mutigere SPD gewünscht, was die klaren Orientierungen für die Zukunft Europas anbelangt. Da ist vieles im Allgemeinen geblieben. Da sagen die Menschen, naja, wofür steht die Partei? Wir hatten das Problem mit der Grundrente, die in der Sache völlig richtig ist, aber doch auch schlecht kommuniziert war im Hinblick auf die Finanzierung. Auch das hat dazu beigetragen, dass ein klassisches Problem der Partei, nämlich Glaubwürdigkeit bei den Wählerinnen und Wählern wiederherzustellen, bislang nicht in dem Maße gelungen ist. Das muss man einfach ganz kritisch auch so sehen.
Oder müssen Sie feststellen, auch als Vertreter von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass bestimmte Themen kaum noch mehr zusammenzubringen sind? Klimaschutz auf der einen Seite, Industrieinteressen auf der anderen Seite. Da gibt es im Moment zumindest in der öffentlichen Debatte ein klares Prä für Klima, was ja auch durchaus verständlich ist. Auf der anderen Seite weiß man auch, es muss irgendwie passen. Nur dieses, es muss irgendwie passen, um wirtschaftlich vernünftig sein, scheint keine Mehrheit mehr zu finden. Laufen Ihnen da auch die Menschen weg?
Nein, ich glaube, es ist gerade aus gewerkschaftlicher Perspektive doch völlig klar, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein großes Interesse an einer gesunden Umwelt haben. Was wir hinkriegen müssen, sind die Herausforderungen, die sich aus dem Klimawandel ergeben, wirklich auch mit guter Arbeit zu verbinden, dass Menschen eine Perspektive haben, dass sie unseren Industriestandort sichern und dass wir deutlich machen, dass wir die klimapolitischen Ziele dringend erreichen müssen. Da helfen uns aber nicht irgendwelche Ausstiegsdaten, die man setzt, sondern hier braucht man konkrete Antworten, wie beispielsweise das Netz für erneuerbare Energien auszubauen, wie beispielsweise für eine Infrastruktur in Sachen Elektromobilität große Anstrengungen zu übernehmen. Hier müssen riesige Investitionen auf den Weg gebracht werden. Und die SPD muss ein klares Projekt davon haben, wie gute Arbeit und eine gesunde Umwelt zusammen gestaltet werden können. Daran mangelt es zum Teil und hier sind Kraftanstrengungen notwendig, die Glaubwürdigkeit der Partei wieder deutlich zu verbessern.
Jetzt wird gelegentlich diskutiert, dann muss eben Kevin Kühner dran. Das ist der Einzige, obwohl er gleich sehr, sehr jung ist, der aber Menschen noch zu begeistern scheint. Ich weiß nicht, ob Sie so eine Empfehlung abgeben dürfen oder wollen. Bitte schön.
Ich kann mich da und will mich da auch gar nicht einmischen in die Personalentscheidungen der SPD. Das wäre umgekehrt, glaube ich, auch nicht zielführend, wenn die Parteien sich in Personalentscheidungen der Gewerkschaften einmischen. Aber was man natürlich sehen muss, wir haben eine deutliche Veränderung im Parteiensystem. Wir haben einen Wertewandel und wir haben natürlich enorme Herausforderungen. Und hier ist die Frage, dass Parteien glaubwürdig Sicherheit für Menschen im Wandel politisch anbieten können, die dann auch die Zustimmung wieder bei den Wählerinnen und Wählern finden. Kevin Kühnert hat ja vor ein paar Wochen durchaus eine wichtige Debatte angestoßen. Der Kapitalismus ist in vielen Bereichen aus den Fugen geraten. Menschen brauchen soziale Haltepunkte, Menschen haben Orientierungsprobleme, Menschen suchen Sicherheit und die wird ihnen in vielen Bereichen nicht mehr gegeben. Wie geht es weiter mit der Globalisierung? Ja. Welche Herausforderungen stellen sich mit der Digitalisierung? Hier brauchen wir Antworten für die Menschen, um sie mitzunehmen. Und da sind alle Parteien und insbesondere die SPD gefordert.
Das war Rainer Hoffmann, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, zu den aktuellen Ereignissen. Herr Hoffmann, ich bedanke mich für das Gespräch.
Gerne, Herr Zahl, auf Wiederhören.
Wir schauen jetzt um 18.47 Uhr in den Rest der Welt, was es da noch zu berichten gibt. Auf dem Tempelberg in Jerusalem zum Beispiel ist es am Sonntag heute also zu Konfrontationen gekommen. Benjamin Hammer mit dem Bericht.
Der Tempelberg ist sowohl Juden als auch Muslimen heilig. Hier befand sich einst der jüdische Tempel. Heute stehen hier die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom. Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan sperrt die israelische Polizei das Areal normalerweise für Juden, weil Muslime ihren Besuch als Provokation auffassen. Heute machte die Polizei jedoch eine Ausnahme. Als etwa 120 Juden den Tempelberg betraten, kam es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Grenzpolizisten. Die Palästinenser verbarrikadierten sich in der Al-Aqsa-Moschee und schmissen mit Steinen und Stühlen. Israelische Grenzpolizisten setzten unter anderem Pfefferspray und Munition mit einer Gummiummantelung ein. Die Stimmung in der Stadt ist bereits seit Tagen angespannt. Am Freitag griff ein Palästinenser zwei Israelis mit einem Messer an. Beide Israelis wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Israelische Polizisten erschossen den Mann daraufhin. Am Jerusalem-Tag ziehen tausende Juden mit weißen Hemden durch die Stadt. Sie feiern die israelische Eroberung des Ostteils der Stadt im Jahr 1967.
In Venedig gibt es neuen Ärger, denn ein riesiges Kreuzfahrtschiff hat da in dem hochbefahrenen Kanal ein kleines Touristenboot gerammt. Einzelheiten dazu von Lisa Weiß.
Es hätte eine große Tragödie werden können, auf dem Kanal von Giudecca, mitten in Venedig. Ein riesiges Kreuzfahrtschiff fährt offenbar ungebremst auf eine Anlegestelle zu, rammt sie und gleichzeitig auch ein deutlich kleineres Boot voller Touristen, das dort vor Anker liegt. Ein Schock für alle Augenzeugen. Das Schiff schien wie verrückt geworden. Der Steuermann schien keine Kontrolle mehr zu haben. Wir haben das Schiff laut tuten gehört. Danach ist es gegen das kleinere Boot geprallt, hat es quasi zerlegt und wir haben Leute wegrennen sehen. In Panik rannten die Menschen an Land. Italienische Medien berichten, es seien auch Personen ins Wasser gesprungen. Mehrere Menschen wurden verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Tote gab es aber nicht. Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro wirkte gefasst. Wir hatten einen Unfall. Heute ging es noch mal glimpflich ab. Zuerst geht es um die Menschen. Ich möchte allen Sicherheitskräften danken, auch der Hafenpolizei. Ursache des Unglücks war offenbar ein Motorschaden am Kreuzfahrtschiff. Der Motor hatte wohl beim Anlegen beschleunigt, anstatt abzubremsen. Seit Jahren wird darüber gestritten, ob große Kreuzfahrtschiffe weiterhin durch Venedig fahren sollen. Kritiker wollen die riesigen Schiffe komplett aus der Stadt verbannen. Bisher fahren sie im Kanal von Giudecca in Sichtweite von Sehenswürdigkeiten wie dem Markusplatz. Der Unfall befeuert diese Debatte jetzt weiter. Das wird auch aus dem Bericht dieser Venezianerin klar, die eigentlich nur zum Blumengießen auf ihre Terrasse gegangen war. Ich habe Menschen weinen gehört, weinen und gleichzeitig sprechen. Das waren wahrscheinlich Menschen an Land, die ich nicht gesehen, nur gehört habe. Es war ein Stimmengewirr. Menschen haben geschrien, geweint und direkt danach gab es einen Sprechchor gegen die großen Kreuzfahrtschiffe. Venedigs Einwohner leiden unter den Millionen Touristen, die ihre Stadt besuchen. Viele hätten besonders die Kreuzfahrtschiffe und auch die Tagestouristen auf ihnen gerne los. Umweltschützer mahnen, dass die Schiffe das Ökosystem in der Lagune gefährden. Und auch die UNESCO hat die Stadtverwaltung bereits gewarnt, dass die Riesenschiffe die Welterbestadt gefährden. Auch Italiens Verkehrsminister Danilo Toninelli erklärte jetzt, die Stadt müsse besser geschützt werden. Und Bürgermeister Luigi Brugnaro sagt: Das ist der x-te Beweis dafür, dass es einfach nicht mehr geht, dass die großen Schiffe hier durch den Kanal fahren. Das ist einfach nicht mehr denkbar. Ich denke, es ist jetzt dringend, dass verboten wird, dass sie am Markusplatz vorbeifahren. Eine Alternativroute gäbe es eigentlich. Die ist allerdings weniger spektakulär. Die Schiffe würden in einer Industriegegend anlegen. Und da sehen Unternehmer ihr Geschäft in Gefahr.
Das war der Bericht von Lisa Weiß. Wir schauen jetzt nach Österreich. Die Übergangsregierung ist komplett. Fachleute mit einer Juristin an der Spitze. Wie wird das wahrgenommen? Wer ist es? Rupert Waldmüller.
Bundespräsident Van der Bellen wird die Regierung morgen um 11 Uhr offiziell vorstellen und vereidigen. Bis zu den Neuwahlen im September und dem anschließenden Abschluss der Regierungsbildung soll die Übergangsregierung die Geschicke Österreichs leiten. Bis zuletzt liefen hinter den Kulissen die Gespräche zur Besetzung des Übergangskabinetts, das ausschließlich mit leitenden Beamten aus Ministerien und anderen Experten gebildet wurde. In den vergangenen Tagen sind immer wieder einzelne Namen durchgesickert. Am strittigsten war die Besetzung des Innenressorts. Dessen Chef soll nun der bisherige Chefanwalt der Republik Österreich in Rechtsfragen, der Präsident der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn werden. Die neue Übergangsregierung war notwendig geworden, weil die bisherige, bestehend aus der konservativen Volkspartei ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ, nach Bekanntwerden des Ibiza-Skandalvideos vor 2 Wochen zerbrochen war und das Parlament vergangenen Montag der Übergangsregierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz mit der Mehrheit von SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt das Misstrauen ausgesprochen hatte.
Soweit Robert Waldmüller, so viel zu Österreich. Wir schauen zum Schluss dieser Sendung nach Großbritannien oder genau genommen auf den Besuch des amerikanischen Präsidenten dort. Wenn es denn ein Land gibt, wo Regeln und Etikette eine besondere Rolle spielen, dann ist es sicherlich Großbritannien und ganz besonders ist es dann auch das Königshaus. All das scheint den amerikanischen Präsidenten, ich hätte fast gesagt, wie immer kaum zu stören. Über all das wollen wir reden mit Jörg Münchenberg, unserem Korrespondenten in Großbritannien. Zunächst einmal schönen guten Abend, Herr Münchenberg.
Ich grüße Sie.
Fangen wir an mit dem, was der amerikanische Präsident vorher so an ganz unterschiedlichen Medien oder in unterschiedlichen Medien gesagt hat. Er hat sich zum Beispiel auch mit dem Königshaus angelegt, zumindest mit einem jüngeren Mitglied des Königshauses. Wie ist denn das angekommen?
Also würde ich sagen, das ist hier mit britischer Gelassenheit registriert worden insgesamt. Und die Briten sind ja auch schon zu heute einiges gewöhnt, was Donald Trump angeht. Zum Beispiel hat er sich auch im letzten Jahr massiv in die britische Innenpolitik bei seinem Arbeitsbesuch, war das Jahr 2018, eingemischt. Denn er hat damals während seinem Besuch bei Theresa May noch gleichzeitig per Zeitungsinterview wissen lassen bei der Sun, dass er eigentlich den May-Kritiker und Rivalen Boris Johnson eigentlich für einen sehr guten neuen Premier halte und hat damit natürlich seine Gastgeberin ordentlich vor den Kopf gestoßen. Also insofern, diese verbalen Ausfälle von Donald Trump, die sind die Briten gewöhnt. Insofern ist das heute hier relativ gelassen zur Kenntnis genommen worden.
Es hat ja auch Hinweise gegeben, er hat ja jetzt wieder übrigens auch Johnson gelobt. Er hat gesagt, Herr Farage ist ein ganz toller Kumpel und so weiter und so weiter. Und dann gibt es von anderen die Rufe von der Seitenlinie, das No-Brexit-Szenario sei durchaus vernünftig. Wie kommt sowas an? Oder ist das dann bei der typischen Spaltung auch der britischen Öffentlichkeit, dass die einen das bejubeln und die anderen schreien, es geht gar nicht?
Genau, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Also bei den einen sieht man durchaus hochgezogene Augenbrauen, bei den anderen tritt das dann durchaus auf Wohlwollen, denn Trump hat ja zwei Interviews nochmal gegeben, einmal in der Sun am Freitag und jetzt nochmal nachgelegt in der Sunday Times. Und er hat eben dann auch nochmal gesagt, Boris Johnson sei ein guter Nachfolger von Theresa May. Und dann hat er eben noch diesen Schlüsselsatz gesagt, ein Brexit ohne Deal sei vielleicht sogar sinnvoller, falls die Europäische Union Großbritannien nicht weiter entgegenkommen solle. Und die vereinbarte Abschlussrechnung von 44 Milliarden Euro, die sei sowieso viel zu hoch. Und dann hat er dann auch noch mit dem gewedelt, was natürlich in Großbritannien, wo eben große Erwartungen sind, nämlich ein mögliches Freihandelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien. Die Amerikaner sind ja oder die USA sind ja der wichtigste Handelspartner für die Briten und natürlich hat man großes Interesse an einem solchen Freihandelsabkommen, aber das ist natürlich alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, muss man sagen. Und wenn wir schon noch bei den politischen Beleidigungen sind, dann sollte man das vielleicht auch noch erwähnen, denn er hat auch noch sich dafür ausgesprochen, Donald Trump, dass der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, der solle doch an den Brexit-Gesprächen beteiligt oder zumindest eingebunden werden, denn der Wahlsieger der Europawahlen habe doch eine Menge zu bieten. Das ist natürlich auch gegenüber Theresa May doch ein ziemlicher verbaler Schlag ins Gesicht. Also wenn man so will, Trump hat hier seinem schlechten Ruf alle Ehre gemacht und hat sich eben wieder massiv in die britische Innenpolitik eingemischt. Und es gibt sogar Spekulationen, dass er Farage treffen könnte hier in Großbritannien in der US-Residenz. Also selbst das wollen politische Beobachter zumindest nicht ausschließen.
Jetzt haben Sie gerade das Freihandelsabkommen, das Mögliche, schon angesprochen. Ich meine, da machen sich die Engländer vermutlich doch keine Illusionen bei solchen Abkommen, zumindest wenn Herr Trump sie diktieren kann, gibt es immer nur einen Gewinner oder sieht man das da anders?
Das ist natürlich ein Punkt. Die Frage ist ja auch, wie lange würde es dauern, bis man ein solches Abkommen ausgehandelt hat. Und man muss natürlich auch sehen, dieser Staatsbesuch jetzt, der kommt zur Unzeit. Premierministerin Theresa May, so hat es die BBC heute formuliert, sei die lahmste aller lahmen Enten. Denn sie wird ja am 7. Juni, also kurz nach dem Staatsbesuch, von ihrem Amt zurücktreten im Dauerstreit um den Brexit. Und insofern kommt dieser Staatsbesuch eigentlich zur unmöglichsten Zeit. Insofern sagen auch viele Beobachter, inhaltlich wird man von diesem Besuch wenig zu erwarten haben. Außer natürlich schöne Bilder der Präsidentenfamilie mit den Royals, die wird es sicherlich geben.
Und da wird die Frage sein, ob die Queen einen bestimmten Hut aufsetzt oder nicht, oder?
Das auch, und viele britische Medien vielleicht auch noch das spekulieren darüber, wie viele Fauxpas es geben wird, also wie viele Fettnäpfchen Donald Trump treten wird. Dann natürlich, die Etikette ist ja unglaublich streng, und vielleicht gibt es ja den ersten Fauxpas, das erste Fettnäpfchen gleich am Dienstag, denn da, oder am Montag vielmehr so, da gibt es einen Tee mit Prinz Charles auch, und er ist der erklärte Klimaschützer. Trump bekanntlich stellt den Klimawandel in Frage, und da spekulieren viele britische Medien, da könnte es dann schon zum ersten Fettnäpfchen kommen.
Wie lange wird er dort sein, ganz kurz zum Schluss?
Also insgesamt 3 Tage ist dieser Besuch veranschlagt.
Inklusive Golfspielen, ne?
Inklusive Golfspielen, aber auch inklusive der Feierlichkeiten dann zum D-Day, dann 75. Gedenktag. Da gibt es auch große Feierlichkeiten hier an der englischen Küste.
Das war Jörg Münchenberg. Herzlichen Dank für diese Informationen. Und das waren Sie, unsere verlängerten Informationen am Abend heute. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.